So, guten Tag. Das heißt, wir können heute ein bisschen verspätet beginnen mit der Vorlesung zu Tantrismus. Ich musste eben 2 Wochen später beginnen, weil ich die letzten 3 Monate in Indien war, auf einem Forschungsaufenthalt und daher erst jetzt zurückgekommen bin. Und daher beginnen wir jetzt erst in der 2. oder 3. Woche, je nachdem, wie wir rechnen. Und werden uns dieses Semester einem Thema zuwenden, das vielleicht mit sehr vielen Vorstellungen, die wir mitbringen, überlagert ist und das selten eigentlich in einer Vorlesung als man innerhalb der Philosophie, anders natürlich innerhalb der Indologie, aber dass innerhalb einer philosophischen Vorlesung in einem philosophischen Institut, wie hier in Wien, thematisiert wird, nämlich eine Intention dieser Lehrveranstaltung wird von mir sein, sie einzuführen, vor allem auch in Texte, Originaltexte, natürlich in übersetzter englischer Form, zu diesen Philosophien des Tantrismus, um Ihnen zu zeigen, dass Tantrismus eine in der indischen Philosophie wirklich ganz wesentliche Strömung ist. Also es gibt Zeitalter oder Jahrhunderte, nicht sehr lang, aber über mehrere Jahrhunderte ist der Tantrismus sogar überhaupt die wichtigste, ja sogar immer wieder auch staatstragende Philosophie innerhalb der indischen Geschichte der Philosophie. Und mir wird es also in dieser Vorlesung stark darum gehen, Ihnen anhand dann auch wirklich von Lektüre von einigen dieser maßgeblichen Texten, vor allem den Instances of Vibration, werde ich Ihnen versuchen zu zeigen, im interkulturellen Vergleich natürlich auch, welche Fragen, welche Problemstellungen und vor allem auch mit welcher scharfen argumentativen Schärfe zwischen vor allem dem 9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung und dem 12. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, der Blütezeit des Tantrismus, philosophische Fragestellungen innerhalb dieser Tradition abgehandelt worden. Ja? Also das ist mir ein wichtiges Anliegen innerhalb drum auch der Titel Philosophie des Tantrismus. Das wird die zentrale Fragestellung sein, dass wir dann wirklich auch so etwas machen wie eine Art Close Reading, dass ich Ihnen also wirklich sehr nahe an den Texten entlang eine bestimmte Interpretation von tantrischer Philosophie vorstelle.
Entschuldigung, probieren Sie mal, wie es jetzt geht.
1, 2, 3, ja.
Ja, gut, danke.
Okay, also das ist viel angenehmer, jetzt muss ich nicht mehr so schreien, sondern kann ruhig in das Mikrofon hineinsprechen und Sie hören. Also mir wird es darum gehen, zu zeigen, dass es sich, dass das, was wir dann auch natürlich als tantrische Praktiken, auch natürlich als tantrischen Sex innerhalb der westlichen Kultur meistens erkennen, auf einer sehr differenzierten Form von Textkultur und auf einer sehr differenzierten Form eben eines in vielen dieser Texte auch sehr argumentativ, also im westlichen Sinne philosophisch vorgehenden Diskurses. Das ist ein Anliegen, das ich habe. Ich werde jetzt in dieser ersten Vorlesung Sie, wie immer in meinen Vorlesungen, eine Art Überblick mal geben, über was wir im Laufe dieses Semesters reden werden. Das heißt, ich beginne hier mit einer bestimmten Art Übersicht oder welche sind Problemstellungen, die im Tantrismus auftauchen und vor allem in der ersten Einheit jetzt ein bisschen werde ich versuchen, die tantrische Philosophie innerhalb der anderen philosophischen Dharshanas, also innerhalb der anderen philosophischen Systeme, wörtlich ist Dharshana das Wort, das meistens für die Übersetzung von Philosophie verwendet wird im Sanskrit. Also wenn Sie Philosophie fragen, was heißt das in Sanskrit, in der
Die Originaltexte des Tantrismus sind fast ausnahmslos im Sanskrit geschrieben und der Tantrismus, wie wir dann sehen werden, hat sich in ganz viele Gegenden dieser Welt, auch außerhalb von Indien, verbreitet. Also es gibt wichtige tantrische Strömungen in China, es gibt ganz wichtige tantrische Strömungen in Japan, es gibt ganz wichtige tantrische Strömungen, die Sie daher annehmen können, im Buddhismus. Und die vielleicht jetzt heute noch lebendigste tantrische Tradition ist eine, die Sie aus eigentlich Klein-Tibet oder aus dem Exil von Klein-Tibet her kennen, nämlich der tibetische Buddhismus, das heißt das, was Sie, den Sie als Dalai Lama kennen, das ist eine typische tantrische Form von Philosophie, die wie all diese auch in China und Japan vorkommenden tantrischen Schulen in Indien und in Sanskrit-Texten und Sanskrit-Text-Praktiken ihre Basis haben, wie ich zeigen werde. Ja? Also Tantrismus ist wirklich ein sehr originär indisches Phänomen und eine sehr typische und eigenartige Ausformung innerhalb der großen indischen Systeme des Philosophierens. Jetzt mal, von woher kommt überhaupt dieses Wort Tantrismus? Ich werde dann natürlich in dieser Einheit auch noch auf Verwaltungsfragen und so eingehen, aber bevor ich das mache, würde ich gerne einige Worte noch inhaltlich sagen, bevor ich zu diesen Abwicklungsfragen komme. Also von woher kommt eigentlich das Wort Tantrismus? Es ist etymologisch relativ klar, dass es von der Wurzel Tan kommt im Sanskrit und das heißt so viel wie Dehnung, Spannung. Ja? Tantrismus vom Wort her heißt so viel wie es ist eine Philosophie, in der eigentlich die Spannungsverhältnisse, so würde ich das übersetzen, die Spannungsverhältnisse nicht nur zwischen Menschen, sondern auch der Tensionale, wie wir im Deutschen ja auch sagen können, von derselben Sanskrit-Wurzel Ten, ja, was sie in Extension haben, in Ausdehnung oder auch in dem Wort Intention, haben sie dieses tensionale Moment, eben dieses Moment des Dehnens, des Spannens, sozusagen der Ausdehnung, aber Ausdehnung wirklich als etwas, was die innerste Natur der Natur ausmacht. So möchte ich das mal fast spinozistisch, wie ich das oft mache, fast spinozistisch formulieren. Also Tantrismus vom Wort her heißt so viel, dass wie die Essenz von dem, was wir sehen, die Essenz von dem, mit dem wir konfrontiert sind, ist so etwas wie ein dehnendes Etwas oder so etwas wie ein dehnend pulsierendes Etwas. Und damit sind wir schon bei einem anderen wichtigen Wort, wie Sie dann sehen werden, im Rahmen des Tantrismus, nämlich der ganzen Lehre des Spandas, der Vibration, klingt gleich sehr esoterisch, wenn ich sage, der Vibes. Aber es ist natürlich hier eine philosophische Lehre, dass gesagt wird, wir haben eine falsche Vorstellung von den Dingen, wenn wir Dinge als Dinge verstehen. Wenn ich das Wort Ding nehme, das es so eigentlich im Sanskrit nicht gibt, sondern das eine typische Ausformung von einem bestimmten Vokabular ist, das in einer ganz bestimmten Tradition des europäischen Philosophierens entwickelt wurde. Ein Hinweis, Literaturhinweis, wer sich dafür interessiert. Heidegger hat hier wirklich im Anfang des Kunstwerkvortrages einen sehr schönen Abriss über den Ding-Begriff geschrieben, in dem er sehr schön gezeigt hat, wie sich langsam dieser Ding-Begriff in Europa herauskristallisiert hat. Und wenn wir von Ding oder im Weiteren dann von einem Individuum sprechen, dann schaut es eben so aus, als ob Dinge in sich abgeschlossene Entitäten wären. Ja, also wenn ich sage, ein Ding dann denke ich von mir aus eventuell an diesen Schlüssel und würde sagen, okay, dieser Schlüssel hier ist ein Ding. Ja? Und wenn ich sage ein Ding, dann meine ich, nehme ich dieses Ding aber schon in einer ganz bestimmten Perspektive wahr, nämlich als etwas, was mehr oder weniger als einzelnes, isoliertes Ding hier im Raum ist. Sage ich dieses Ding hier, dann meine ich eben genau dieses Ding und nicht irgendwas anderes, was hier im Raum ist. Und nenne ich ein anderes Ding, meine ich wieder dieses einzelne Ding hier, mehr oder weniger in seiner isolierten Realität, wenn ich jetzt das als ein Ding bezeichne und so weiter. Und das ist genau etwas, was vom Wort Tantrismus her in Frage gestellt wird, philosophisch. Also eine der großen Theorien des Tantrismus ist, dass es keine solche stabilen Dinge gibt, wie wir sehen werden, sondern ich bin immer noch bei der Worterklärung Tantrismus, also von der Wurzel, von der das herkommt, sondern eine der philosophischen Theorien, wie wir sehen werden, ist, dass Dinge in sich schwingende, vibrierende Zustände sind und dass daher wir ein Ding gerade nicht so einfach isolieren können von allen anderen Dingen, weil eben wieder ganz im Wortsinne von Tantrismus ein Ding immer schon in Spannungsverhältnissen und Relationen zu anderen Dingen steht und schwingt, wie wir sagen werden. Wir werden in dem Text, den ich dann hier versuche, nach einigen Stunden Einführung, werde ich dann direkt auf diesen Text zu sprechen kommen. Da werden Sie sehen, dass gerade die Svanda-Theorie, also die Theorie von Dingen als Schwingungszentren, wenn Sie so wollen, eine ganz elementare Rolle spielt im Tantrismus. Und daher die Namensgebung Tantrismus nicht ganz zufällig ist, sondern schon etwas darüber sagt, was ein Herzstück dieser Philosophie ausgemacht haben wird. Nämlich die Lehre von den Spannungsverhältnissen und Schwingungsverhältnissen, in denen Dinge in sich stehen, aber auch in Relation zu anderen Dingen stehen. Also das ist ein typisches, ich versuche mal so überhaupt einige Problemstellungen oder einige Charakteristika von Tantrismus, sowas wie eine freischwebende Definition von Tantrismus. Damit sind wir philosophisch schon in einem ganz eigenen Spektrum angelangt. Denn wie Sie in den Texten dann sehen werden, entspringt der Tantrismus in Indien, wir bewegen uns eben vor allem im Höhepunkt jetzt, wenn ich Tantrismus sage, dann meine ich vor allem noch kann ich noch spezifizieren, Tantrismus in Indien zu seiner Blütezeit, habe ich schon gesagt, findet circa zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert statt und er hat nicht nur einen Höhepunkt, an dem eine ganze Reihe maßgeblicher Texte entstehen, die dann später immer wieder, also zwischen 1500 Jahren natürlich kommentiert, diskutiert, versucht zu widerlegen und in gewisser Weise auch zu ergänzen, indem neue Texte generiert werden. Aber wirklich fast alle Texte, wichtigen, die nachher entstanden sind, beziehen sich zurück in gewisser Weise auf diese Texte, die zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert entstanden. Das wäre die zeitliche Hochblüte des Tantrismus in Indien, der begonnen hat, es ist ja eine Vorlesung mit Lektüreanteil, das heißt, ich werde Ihnen in dem Semesterblatt auch immer angeben, welche Lektüre ich von Ihnen erwarte in jeder Woche. Und in der ersten Woche ist es die Einleitung aus diesem Buch Tantra in Practice von David Jordan White. David Jordan White ist einer der bekanntesten Indologen weltweit derzeit, er lehrt in den USA und bringt meiner Meinung nach sehr brauchbare, auch für den Unterricht sehr brauchbare Bücher heraus, weil er zu bestimmten Themen wie Tantrismus oder Yoga, es gibt auch ein Buch von ihm, Yoga in Practice, das heißt Tantra in Practice, etc., einfach seine Kollegen weltweit einlädt zu einem meistens historischen Teil, zum Beispiel des Tantrismus oder der Shankhya-Yoga-Tradition oder was immer, des Buddhismus, einen Aufsatz zu verfassen, die er dann zusammensammelt, und das werden meistens sehr dicke Bücher, aber das heißt, sie haben dann meistens so 40 Aufsätze von den führenden der lebenden Indologen, die zu einem dieser, zu einem Abschnitt dieses Themas einen Aufsatz mit natürlich dann indologisch auch sehr viel Sekundärliteratur. Also wer immer eine Einführung will zu einem Thema, empfehle ich immer die Bücher von David Jordan White, die er selbst versteht sich als Historiker und arbeitet auch so historisch die Themen auf. Es sind aber meiner Meinung nach sehr gute Einführungen, die uns einfach ein bestimmtes historisches Wissen und einen bestimmten historischen Kontext liefern. Was ja nicht unbedingt ist, dass es unglaublich philosophische Bücher sind. Das heißt, das ist ja auch schön, dass er uns noch Arbeit übrig lässt und wir dann versuchen können, über dieses Hineinlernen der historischen Kontext dann auch wirklich systematisch philosophische Fragestellungen nochmal schärfer an die Texte zu stellen. Und so verstehe ich auch meine Verordnung zum Beispiel oder meine Relation dieser Vorlesung im Unterschied zu einer Vorlesung, die jetzt an der Indologie stattfinden würde, dass ich hier am Philosophischen Institut wirklich auch versuche, den Versuch starten werde, hier philosophische Fragestellungen dann an die Texte zu stellen. Aber seriös können die nur gestellt werden, wenn wir wirklich auch mit mindestens ein Minimum an historischem Wissen haben, wo, in welchem Kontext diese Texte stehen und mit was wir es da eigentlich zu tun haben. Daher werde ich gleich am Anfang Ihnen empfehlen, die Einleitung eben von David Jordan White zu lesen, um so eine Art sehr allgemeine Überblick-Vorstellung zu bekommen, und da sind, werden Sie auch viele Daten wiederfinden, von denen ich jetzt gerade spreche, also Beginn des Tantrismus in etwa im 5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, Höhepunkt und Blüte dann zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert und so weiter und so fort. Also Sie werden das dann alles, wenn Sie die Texte nachlesen, nochmal natürlich auch gründlicher im Textzusammenhang hören können. Ja? Das ist eine Sache. Jetzt wieder zurück zur eher philosophischen Perspektive, mit der ich begonnen habe, das Wort Tantra zu erklären. Also es ist die Frage von schwingenden Körpern, würde ich mal sagen. Weniger eben von Dingen als von schwingenden Körpern, die hier gestellt ist. Und das ist auch philosophiehistorisch für die indische Philosophie ganz wichtig, weil, und da habe ich abgebrochen, diese Hochblüte des kaschmirischen Shivaismus, genau das muss ich noch sagen, diese Hochblüte zwischen dem 9. und 12. Jahrhundert hat nicht nur eine zeitliche Eingrenzung, sondern auffällig erscheinen hier tantrische Zirkel, vor allem in dem Raum, der heute Kaschmir ist, also Srinagar zum Beispiel, die Hauptstadt von Kaschmir, ist ein wirkliches Zentrum des Tantrismus, und ein Großteil, die haben inzwischen auch ein großes Archiv, Staatsarchiv von tantrischen Texten, vor allem eben natürlich über den kaschmirischen Shivaismus, weil das Zentrum der Hochblüte des Tantrismus in Kaschmir war. Also der Großteil dieser Texte sind wirklich in dieser Gegend entstanden. Darum wird wenn man über Tantrismus in Indien spricht, meistens dann auch taucht das Wort kaschmirischer Shivaismus auf. Und ich habe zumindest jetzt schon gesagt, warum Kaschmir, weil eben diese Texte in dieser Region aufgetaucht sind und auch derzeit die großen Archive von diesen Texten, also wer die Originaltexte studieren möchte, der sollte nach Kaschmir fahren, da gibt es wirklich im Staatsarchiv, und da gibt es diese Texte gelagert, ja, die bis vor kurzem noch nicht sehr zugänglich waren, vielleicht von das auch noch, weil es sich beim Tantrismus üblicher, also um eine, wie man üblicherweise sagt, esoterische Lehre hat. Wenn ich aber das Wort esoterisch jetzt in diesem Kontext verwende, hat das gar nichts zu tun mit dem, was wir in der Öffentlichkeit als esoterische Philosophie bezeichnen, sondern unter esoterisch versteht man in diesem Zusammenhang einfach das Gegenteil, sage ich mal salopp, von einer missionarischen Religion. Ja, exoterisch wäre da sowas wie eine missionarische Religion, wie zum Beispiel das Christentum oder der Islam, bei denen es ja stark darum gegangen ist, den Koran oder die Bibel zu verbreiten, ja, und hinauszutragen in die Welt. Das heißt hinaus, heißt exo, griechisch, und hinein eben eso. Und darum heißt hier esoterisch nichts anderes, als dass der Tantrismus Großteil eine Schule von, sage ich mal, von Zirkeln war, denen es eher darum gegangen ist, ihre Texte geheim zu halten, als jedem sozusagen unter die Nase zu bringen. Das heißt, es war sehr lange sehr schwer, überhaupt an diese Texte zu kommen, von der Textlage. Ja, es war so, dass man mehr oder weniger eingeweiht werden musste, dass man Teil dieser Lineage, Teil dieses Kaula oder Kula, wie man so will, Körpers wurde, also dass man Teil dieser Tradition wird durch die persönliche Initiation, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, an solche Geheimtexte und Geheimlehren heranzukommen. Das war sogar noch so, dass bevor es dieses Archiv in Kaschmir gegeben hat, war es so, dass selbst dieses Archiv die Texte noch unter Verschluss gehalten hat. Also selbst der Staat hat sich noch hier an die esoterische Tradition von diesen Texten gehalten und hat zunächst mal, brauchte man wirklich Sondergenehmigung, um an diese Texte überhaupt auch als Wissenschaftler ranzukommen. Das hat sich inzwischen geändert und diese Texte werden mehr und mehr gerade zur Verfügung gestellt. Das ist auch ein Grund unter vielen anderen, wie wir sehen werden, warum der Tantrismus plötzlich eine Hype auch erlitten hat innerhalb der Indologie. Wenn Sie Indienforscher im 19. Jahrhundert sich noch anschauen oder auch am Anfang des 20. Jahrhunderts, scheint es so zu sein, als ob es sich wirklich im Tantrismus um irgendeine Art kleine Sektierergruppen handelt, die sich in Indien aufgehalten, was historisch aber einfach falsch ist. Ja, der Tantrismus war wirklich zum Teil sehr stark bis in die staatstragenden Kreise hinein eine wirklich weit verbreitete und mächtige Form der indischen Philosophie, wie ich schon gesagt. Das hat sich alles erst jetzt eigentlich, vor ca. 50 Jahren wurden diese Archive langsam geöffnet, sie wurden gesammelt und dadurch hat sich natürlich, sage ich mal, für Indologen auch ein Berufsfeld ergeben. Man muss sich ja, wenn man zum Beispiel dissertiert, überlegen, wo gibt es derzeit gerade irgendwas noch Interessantes, Unerforschtes, und der kaschmirische Shivaismus, also diese Hochblüte des Tantrismus, ist genauso etwas, was dazu geführt hat, dass die letzten 50 Jahre sich ganz viele Forscher begonnen haben, diese Texte zu sichten, historisch-kritisch herauszugeben, zu übersetzen, natürlich in die unterschiedlichsten Sprachen, vor allem, interessant, Italien spielt hier eine wichtige Rolle, natürlich Frankreich und ein bisschen auch Österreich, ja. Wir haben zwei führende Forscher bzw. Forscherinnen auf diesem Gebiet, die aus Österreich kommen, Bettina Bernhard zum Beispiel. Und wir haben aber vor allem in Paris eine ganze Reihe von wichtigen Forschern zu diesem Themenkomplex. Und wir haben in Italien vor allem auch Forscher wichtig. Und natürlich dann in Summe genommen auch viele im angelsächsischen Raum und in Amerika. England zusammen. Also das heißt, es ist nicht so ganz zufällig, dass man auch in Wien plötzlich beginnt, eine Vorlesung über die Philosophie des Tantrismus zu machen, weil es sich wirklich jetzt rein mal wissenschaftlich betrachtet, um ein relativ neues Forschungsgebiet handelt, Nahe in dem Sinne nicht, dass das Thema nahe ist oder die Tradition nahe ist, sondern eben, dass die Texte langsam erst zugänglich werden. Ja, und daher, dass auch von wissenschaftlichem und, was ich hier versuche, dann auch von philosophischem Interesse vielleicht sein könnte, was hier in den letzten 50 Jahren zugänglich gemacht wird an esoterischen Texten, in diesem Sinne eben, dass die schon über 1000 Jahre lang mehr oder weniger unter Verschluss waren und daher nicht für den allgemeinen Zug erreicht zugänglich. Ja? Also das ist noch eine wichtige Sache. Jetzt habe ich das Zeit gesagt, ich habe den Ort gesagt, Kaschmir, warum aber kaschmirischer Shivaismus? Warum taucht hier das Wort Shivaismus auf? Meistens auf, wenn wir vom Tantrismus sprechen. Shiva ist natürlich einer der Hauptgottheiten klassisch des Hinduismus. Ja? Und er ist, ganz viele dieser Tantriker haben sich selbst als eine aus der brahmanischen Tradition großteils kamen. Also die Texte, die da entstanden sind, sind Texte der brahmanischen Hochkultur. Ja? Also das waren meistens sehr gebildete, sehr zum Teil auch aus sehr wohlhabenden Verhältnissen, also da kommende Brahmanen, die sich selbst eben dann in der Tradition von Shiva gesehen haben. Und Shiva ist, das werde ich dann im Laufe der Lehrveranstaltung natürlich immer wieder versuchen zu sagen, wenn Sie das Wort Shiva, ist zwar der Name einerseits für einen Gott, ja, um es mal vorsichtig zu sagen, einen Gott, der klassisch dafür verantwortlich ist, dass die Welt ins Sein kommt und dass sie auch wieder zerstört wird. Er wird daher sehr oft mit dem griechischen Gott Dionysos in Zusammenhang gebracht, weil er eben nicht nur der Erbauer der Welten, sondern auch der Zerstörer der Welten ist. Sozusagen. Er ist nicht nur der Grund für das, dass eine Welt in Erscheinung tritt, sondern er ist auch der Grund dafür, dass die Welt irgendwann nach indischer Lehre wieder absorbiert wird, sozusagen wie im Einatmen und Ausatmen, sozusagen. Im Ausatmen erschafft er die Welt und im Einatmen nimmt er die Welt wieder in sich zurück. Und das wissen ja die meisten, die auch nicht viel von der indischen Tradition wissen, dass eben dieser Prozess im Shivaismus ein unendlicher, anfangsloser Prozess ist. Das heißt, der große Unterschied zum Beispiel zur christlichen Schöpfungslehre ist der, dass das nicht ein einmaliger Akt ist. Es gibt nicht am Anfang hat Gott die Welt geschaffen, sondern dieser Anfang ist ein ewiger. Das heißt, jetzt ist er dabei, sozusagen diese Welt zu schaffen und er war immer dabei, diese Welt zu schaffen. Und er schafft sie auch in zyklischen Kreisen, in dem Sinne, dass er die Welt schafft, sie wieder in sich heraus und sie wieder schafft. Also ähnlich, und das ist auch schon ein wichtiges Thema, natürlich für viele indische Traditionen, aber auch für den Tantrismus, dass ganz viele dieser Modelle auch sehr eng mit der Erfahrung des Atems verbunden sind. Wir werden das dann erklären, der Atem ist eine ganz elementare Erfahrung für indische Philosophien. Da kann ich wirklich sagen, indische Philosophien, weil die Wichtigkeit des Atems, des Prana, weit über den Tantrismus hinaus in fast allen indischen Traditionen eine der ganz wesentlichen Praktiken ist, mit denen dann praktisch gearbeitet. Das ist eben, das wissen einige, sind ja schon in vielen meiner Vorlesungen gewesen, wie ich hier sehe. Das heißt, das ist natürlich eine der großen Unterschiede zwischen westlicher klassischer Philosophie und indischer Philosophie, dass im indischen Kontext Philosophien grundsätzlich auch Arbeit mit dem Leib bedeutet. Das ist für fast alle, nicht nur für Yoga im Sinne eines Darshanas, sondern für fast alle, auch tantrische Yogis oder buddhistische Yogis, elementar wichtig in fast allen Traditionen, dass die Philosophie nicht nur auf einer Ebene des Textuellen, wenn auch ganz wichtig, auf einer Ebene des Textuellen stattfindet, aber dass natürlich diese Praktiken des Textlesens, des Textschreibens, der Interpretation, des Argumentierens, Sie werden das eben dann sehen, hier wird wirklich hart argumentiert an den Texten entlang, aber all diese Praktiken sind mit eingebunden in praktische Arbeiten am Leib. Und das ist auch eines der großen Charakteristika natürlich des Tantrismus, dass hier mehr oder weniger der Leib und die Arbeit mit und an dem Leib das führt dann im Weiteren natürlich zu der Frage der Sexualität, dass diese Arbeit an dem Leib ein elementarer Bestandteil oder Aspekt philosophischer Praxis ist. Also eben ganz anders wie in Europa, sie werden als tantrischer Philosoph in den tantrischen Traditionen nicht wirklich ernst genommen, wenn sie nicht auch direkt mit ihrem Körper haben. Ja. Und wenn wir, das ist eben daher für mich auch aus meiner eigenen Forschung herkommen, in gewisser Weise leibphilosophisch, ein wichtiger Grund, mich mit dem Tantrismus auseinanderzusetzen. Und das sind eben andere Motivationen dieser Lehrveranstaltung. Eine ist, sozusagen hier eine Art leibphilosophischen Zugang zu finden über die Philosophie des Tantrismus. Also sehr wohl als auch als Europäer oder als europäischer Philosoph von diesen Traditionen etwas über eine Philosophie der Weiblichkeit zu lernen. Und ein nächster Aspekt ist natürlich der, dass wir, wenn wir von Leib und Leiblichkeit sprechen, im weitesten Sinne sogar von der Materialität unserer Existenz, dass wir dann eben auch nicht umhin kommen, von der Sexualität zu sprechen. Ja, denn Sexualität ist nun mal, ob gewollt oder nicht, eine der absoluten Grunderfahrungen, nicht nur des menschlichen Lebens, sondern wenn wir in die Biologie schauen, ist Sexualität wie sagt Platon im Symposium, wo es nicht viel zu diskutieren gibt, ist, dass die meisten meinen, dass Eros der Götter der Erste war. Ja, so steht es im Symposium bei Platon. Und in diesem Sinne muss man aus dieser Perspektive des Tantrismus sagen, wenn der Leib ein integraler Bestandteil philosophischer Praxis ist und wenn Leiblichkeit auch Geschlechtlichkeit bedeutet im weitesten Sinne Sexualität, Affektenlehre, Begehrens, denken Sie an Lacan, ja, die Philosophie des Begehrens, denken Sie an Deleuze, was es heißt, überhaupt haben wir in Europa jemals wirklich, oder denken Sie an Foucault, Sexualität und Wahrheit, denken Sie an Freud, die gesamte Entdeckung des Unbewussten, die ganze Entdeckung der Trieblehren und denken Sie vor allem immer auch an Friedrich Nietzsche, der eben in der Genealogie der Moral schreibt, dass es in Europa keine wirkliche Theorie der Sexualität bisher innerhalb der Philosophie gegeben. Und das, weil in Europa das asketische Ideal bisher die Philosophie beherrscht und dominiert. Das ist eine große These von Nietzsche in der Genealogie der Moral. Und er geht ja weiter, dass er nicht nur sagt, die Philosophie, sondern vielleicht im Moment für uns lebensweltlich noch wichtiger, dass das asketische Ideal, das ganze wissenschaftliche Ideal, sozusagen das Ideal des wissenschaftlichen Menschen ist. Und wenn ich zum Beispiel das verbinde mit der Aussage von Husserl, in seiner Krisisschrift, wenn er dann sagt, sozusagen, dass die Wissenschaft heutzutage auch ein Problem unserer Lebenswelt geworden ist, ja, dass wir in gewisser Weise nicht mehr einfach nur sagen können, alles, was wissenschaftlich
wenn diese Problemstellungen Teil unserer Lebenswelt geworden sind, dann hat das für mich im Sinne der Revolution und auch natürlich der Tribulen in Europa, wobei ich da vor allem eben an Nietzsche, Freud und Lacan denke, dass wenn wir diese Tribulen hereinnehmen, dann ist eben eine Frage, wie antworten wir hier, sind das nun wirklich Fragen, die Europäer, oder Antworten von Freud, von Nietzsche, von Lacan, Antworten, die Europäer den Europäer gegeben haben in diesen Theorien und Triptheorien, oder macht es auch Sinn, in gewisser Weise sich hier einzulassen auf Trieblehren und Triebphilosophien, die außerhalb des europäischen Kontextes entstanden sind. Und das sind für mich weitere, also neben dieser leitphilosophischen Motivation, eine Vorlesung über die Philosophie des Tantrismus zu halten, ist es dann vor allem auch so etwas wie, natürlich ist das zum Teil auch für uns eine befremdliche Sprache, aber befremdlich ist nicht schon schlecht, sondern befremdlich ist vielleicht gerade der Moment, wo wir zum Denken gebracht werden, aber wo wir in gewisser Weise hier eine außereuropäische Sicht auf Trieb, Begehren, Lust, Leiblichkeit etc. bekommen. Das sind die Sachen, warum ich mich selbst in meiner Forschung auch mit dem Tantrismus immer stärker versucht habe, auseinanderzusetzen und ihn auch philosophisch ernst zu nehmen in seinen Aussagen. Also sozusagen, das ist eine Philosophie nach Freud, nach Lacan, nach Nietzsche und nicht davor. Das wäre noch eine Sache für die Ziele dieser Lehrveranstaltung. Also können wir daraus auch so etwas wie Trieb- und Begehrenslehre ziehen? Und vor allem ist da der Tantrismus interessant, weil es natürlich in Indien ganz stark jetzt asketische Traditionen gibt im Sinne der Verleugnung oder der Verurteilung oder der Verwerfung gerade. Selbst Yoga, also als Darshana, ist ambivalent in diesem Verhältnis, wie es bei mir natürlich unter Yoga heute im Westen meistens Körperübungen und Körperpraktiken verstehen. Wenn man sich die Texte anschaut, ist die Shankar-Yoga-Tradition zwar bis zu einem gewissen Grade leider affinieren, aber es hat viele Traditionen, gerade der yogischen Tradition, als Darshana, muss ich immer sagen. Vielleicht, was meine ich dazu? Das Wort Yoga wird sehr vielfältig gebraucht in Indien. Und Sie müssen zumindest hier unterscheiden zwischen Yoga als Darshana. Yoga als Darshana ist eine Schule unter vielen Schulen. Ja, in der yogischen Tradition, nämlich Shankhya-Yoga. Die aus der Shankhya-Philosophie herauskommende Philosophie des Yogas. Das Wort Yogi wird aber von fast allen Traditionen dann verwendet, also auch von Traditionen, die nicht dem Yoga-Darshana zugehören oder sogar in Opposition zu dieser Tradition stehen. Ist das verständlich? Also es gibt eine Schule, eine Traditionenlinie, die nennt sich Yoga-Shankhya. Und dann gibt es aber, wenn Sie werden in dem Text immer wieder hören, der tantrische Yogi. Jetzt ist Tantrismus eben in vielen Dingen gerade anderer Ansicht, wie die klassische, also als Darshana einer anderen Ansicht, wie die Yoga-Tradition. Aber trotzdem nennt ein Tantriker, der ein Sadhana macht, also der tantrische Praktiken, praktiziert, nennt sich auch ein tantrischer Yogi. Ja, und das heißt, Sie müssen wenigstens das unterscheiden. Einerseits wird das Wort Yogi, es gibt auch buddhistische Yogis, ja, oder so, aber der Buddhismus ist nicht das Darshana von Shankar Yoga, also es ist nicht die Philosophie von Shankar Yoga, sondern vertritt eine andere Philosophie. Also nur so viel zu dem Ganzen. Und jetzt noch einen Punkt, und dann komme ich zu den formalen
von dieser Wahl. Was mir noch wichtig ist, so einfach mal als Problemstellung in den Raum zu werfen, ist, wenn ich ganz zu dem Anfang zurückkomme, Tantrismus, und da habe ich gesagt, das heißt eigentlich wörtlich die Lehre von schwingenden, dehnenden Entspannung, sich zu anderen Körperverhalten im Körper, ja, das ist eigentlich die Wurzel. Dann habe ich gesagt, dann heißt Tantrismus so etwas wie, dass ich habe es jetzt festgemacht an den Dingen, ja, da können wir das, weil wir das leichter sehen würden. Ja. Wir können uns noch leichter vorstellen, ich brauche nicht wahnsinnig viel Vorstellung, Fantasie, um zu sagen, okay, würde ich jetzt Physiker jetzt zum Beispiel diesen Kugelschreiber mir anschauen, ja, dann würde ich natürlich unter ganz bestimmten mikroskopischen Bedingungen sehen, dass das kein so stabiles Ding ist, wie wir das da genannt haben. Ich würde plötzlich sehen, dass da zum Beispiel an den Rändern wahnsinnig viel passiert, ja, und dass diese Ränder gar nicht so stabil sind, wie wir sie sehen, sondern dass natürlich dieser Kugelschreiber am Rand mit seiner Umwelt in einem elementaren Austauschverhältnis ist, dass da bestimmte, wenn Sie es ganz plump wollen, Moleküle von hier nach hier gehen und nach hier nach hier. Und das, was wir hier als so eine klare Formgrenze sehen, ist in Wirklichkeit nicht so klar, sondern dieser Kugelschreiber als auch materielle Realität ist in sich in starker Wechselwirkung mit der Umgebung, was wir natürlich sehen, wenn zum Beispiel Gegenstände vermodern, oder sowas, dass die keine isolierten Dinge sind, sondern dass die mit der Umwelt natürlich stark im Austausch stehen und dass gleichzeitig der nicht so stabil ist, sondern dass der in fast unendlich vielen Schwingungszuständen der Moleküle und so weiter und so weiter besteht. Das heißt, die tantrische Realität würde schon ganz viele, wenn wir den Physiker glauben oder auch ganz bestimmte mikroskopische Ansichten von diesem Gegenstand hätten, dann würde er sich wirklich weit näher in die Realität dessen, was ein tantrisches Ding ist, auflösen, wenn wir ihn physikalisch betrachten, rein als ein Ding, wie wir es im Bewusstsein von uns selber wahrnehmen. Jetzt ist das aber so, dass dieses schwingende Element, ja fast könnten wir weit sagen, dass auch dieses musikalische Element, diese musikalische Betrachtung fast der Dinge, also als rhythmische Einheiten und so weiter, als Intervalle und so weiter. Das hat auch, oder ist eines der Herzstücke der philosophischen Argumentation auch eines Schulenstreits im Tantrismus. Und ich habe jetzt schon angedeutet, das waren großteils sehr gebildete, zum Teil wohlhabende Brahmanen. Brahmanen sind, das wissen Sie vielleicht, die höchste Kaste, die Priesterkaste der vedantischen Tradition, also dessen, was man heute Hinduismus nennt, was aber Hinduismus ist kein originär indisches Wort. Ja, das ist eine von Europa aufdoktrinierte Bezeichnung, also Hinduismus gibt es eigentlich nicht. Das ist ein Wort, das wir Europäer den Indern zugeschrieben haben, und wie so typisch in kolonialistischen Traditionen wird das dann die Bezeichnung für die eigene Religion. Ich würde sagen, ein Inder würde sich wesentlich mehr als Vedanti oder sowas bezeichnen, ein klassischer Inder. Also die indische Kultur müsste weit eher als vedantische Kultur meiner Meinung nach bezeichnet werden als hinduistische, weil eben die ältesten Schriften, auf denen klassisch die indische Kultur besteht, der Veda ist, und daher benennen sich alle jene, die die Autorität des Vedas anerkennen, Vedantis. Hinduismus ist eine europäische Zuschreibung, gibt es so nicht. Interessanterweise ist das derzeit gerade in den reaktionären nationalistischen Strömungen, die wir derzeit in Indien politisch gerade haben, sich gerade die Nationalisten, also die rechtskonservativen Nationalisten in Indien, Hindus
bezeichnen und sozusagen den Hinduismus stark machen. Und viele Intellektuelle in Indien haben immer wieder lachend darauf hingewiesen, dass sie damit nichts anderes machen, als wirklich eine kolonialistische Bezeichnung für sich selbst zu geben, um die angebliche Tradition der indischen Kultur zu bewahren, zu stärken, zu retten. Und ich meine, muss man das ja wirklich so sagen, weil es ja zum Teil wirklich sehr fundamentalistische politische Strömungen auftauchen. Also, und da ist oft sehr ironisch, wenn man ein bisschen die Sprachspiele kennt, die hier benutzt werden. Also das Wort ist eigentlich das Falscheste, das sie verwenden können, historisch gesehen zur Selbstbezeichnung dessen, was sie wollen. Worauf ich jetzt philosophisch dann zurück will, ist das, weil diese Leute, und sie waren sehr erfolgreich, weil diese Leute aus der brahmanischen, also der vedischen, klassischen indischen Kultur gekommen sind, haben sie auch einen bestimmten philosophischen Gegner, und das mag sie vielleicht überraschen, oder die meisten Europäer sind überrascht, weil der Gegner bei uns immer der ist, der normalerweise der Gute ist, in der indischen Philosophie, nämlich die Argumentation gegen die Buddhisten. Ja, das ist ganz wichtig, und eines werden wir in vielen Texten dann lesen, dass es eine Lehre gibt, und wir sind im 9. bis 13. Jahrhundert. Sie müssen wissen, diese Lehren waren dann in Indien so erfolgreich, angefangen von Shankara über die Tantriker, dass seltsamerweise das Geburtsland des Buddhismus, der Buddhismus kaum mehr eine Rolle spielt. Und zwar genau nach der Hochblüte des Tantrismus, nämlich ab dem 13. Jahrhundert spielt der Buddhismus in Indien selber eine sehr geringe Rolle, und unter anderem nicht nur Shankara, der schon stark im 9. Jahrhundert gegen den Buddhismus argumentiert, sondern vor allem auch gegen die Tantriker, also diese tantrischen Meister, die hier aufgetreten sind. Und der Einwand hat wieder mit diesem Schwingungszustand zu tun, dass, Sie werden das dann lesen, dass Ihnen den Buddhisten dann vorgeworfen wird, dass diese Leerheit, die die Buddhisten als Befreiung, als Nirvana bezeichnen, in Wirklichkeit nur Leerheit ist und damit nichts ist und völlig bedeutungslos ist, wenn sie nicht als schwingende Leerheit gedacht wird. Das heißt, eine Leerheit, die leer ist, das kommt immer wieder in Texten, ist nichts. Und selbst wenn wir sie denken, sagen sie, ist sie dann ein Modus des Seins? Und Sie werden sehen, da kommen genau die ähnliche Argumentationen wie bei Parmenides und bei Herakles. Also es kommen hier wirklich die typischen, auch von uns in der europäischen Tradition, bekannten Argumentationen, dass in dem Moment, wo ich glaube, dass ich in irgendeiner Weise in Touch bin mit dem Nichts, dass dieses In-Touch-Sein natürlich dann zu einer Form des Seins würde und nicht mehr Nichts ist, und so weiter und so fort. Also ich möchte Ihnen dann nur zeigen, dass hier wirklich de facto hart auch argumentiert wird in diesen Texten und immer wieder zurückgeführt wird, dass aus der Erfahrung der Tantriker heraus natürlich richtig ist, dass wir in diesem Zustand, der auch die Tantriker erstreben, in gewisser Weise eine Entleerung von uns selbst stattfindet, aber dass diese Leerheit nicht leer ist, sondern dass diese Leere ein pulsierendes Ganzes ist, die erfahren wird. Das ist eben so ein ganz typisches Charakteristikum dieser Tradition. Das heißt, Nirvana, wenn ich jetzt den buddhistischen Terminus nehme, das ist keine Nichtserfahrung, sondern es ist die Erfahrung oder das Einrücken, und jetzt kommen die Tantriker, in das Herz des Shivas. Und das Herz des Shivas, das ist eben wie auch unser Herz immer eine pulsierende Realität. Das heißt, die letzte Realität ist weder ein Nichts noch ein Sein, sondern die letzte Realität, die wir selber in unserem Leben, das ist eine nächste Eigenart des Tantrismus, die Konzeption des Shivamukti,
Das heißt, dass sie, das, wovon wir reden, würden die Tantriker sagen, ist etwas, was jeder in seinem Leben erfahren kann, grundsätzlich. Das ist keine Transzendenzvorstellung, also sozusagen, sie müssen nicht sterben, um dieses pulsierende Leben in ihnen zu entdecken, sondern es ist wesentlich besser, wenn sie diese Entdeckung in ihrem Leben machen. Und eben genau da gibt es auch dann sehr lustige oder ironische Vorstellungen, es wäre nicht gut, diese Erlebnisse vorzumachen, weil nach tantrischer Ansicht eben gerade sozusagen hier dann in diesen Formen von Nichtserfahrung auch nichts erfahren. Ja? Und das heißt, es ist hier immer ein ganz starker Dialog zum Beispiel mit den buddhistischen Schulen dieser Zeit da. Und es wird immer wieder argumentiert, also wie hier diese Zustände aus der Perspektive der Tantriker zu deuten sind und wovor auch zu warnen ist. Ja? Eben vor falschen Vorstellungen. Das wären mal so einige ganz wichtige Hinweise zu dem Thema, das uns dieses Semester hier beschäftigen wird. Jetzt zurück zu dem, gibt es von Ihnen dazu, zu dem, was ich jetzt gesagt habe, eine Frage? Sonst werde ich noch auf ein paar, wie Sie zu einer Prüfungszeugnis kommen und so weiter, diese Formalfragen noch kurz behandeln. Gibt es von dem Inhaltlichen, was ich gesagt habe, von Ihnen noch Fragen? Wenn nicht, dann würde ich erstens mal sagen, fangen wir vielleicht gleich mit dem Moodle an. Nicht? Also es gibt eine Tutorin auch zu dieser Vorlesung, das ist die Mali Sabetic. Sie hat, herzlichen Dank, sie hat schon begonnen, die Moodle-Plattform für Sie einzurichten. Organisatorische Fragen können Sie auch jederzeit an die Malis schicken. Wenn es um irgendwelche Abwicklungsfragen geht, und sie wird dann auch zwei Tutorien, glaube ich, nicht anbieten, wo sie dann sie selbst mit Ihnen nochmal bestimmte Fragen durchgehen wird, vor allem auch gegen Ende des Semesters, damit Sie damit nochmal eine Art Prüfungsvorbereitung oder Stoffaufbearbeitungsstunden mit dir haben. Malis, magst du noch was sagen zum Moodle oder?
Ja, also ihr könnt euch einfach im Vorlesungsverzeichnis einladen.
Komm drauf.
Ja. Ja, also hallo, ich bin Malis. Ihr könnt euch Moodle einfach selbst einschreiben im Vorlesungsverzeichnis. Haben einige wahrscheinlich eh schon gemacht von euch. Kennt sich jeder aus, oder? Wie das geht. Ja, da findet ihr auch die Literatur schon hochgeladen, also alle Texte, die ihr im Semesterblatt angeführt habt. Also prüfungsrelevante Literatur und nicht prüfungsrelevante Literatur. Genau. Und sonst, ja, zwei Tutorien wird es eben geben. Das eine wahrscheinlich am 18. Mai, das ist schon ziemlich fix, das ist ein Donnerstag. Und das andere dann kurz vor der Prüfung. Ja.
Genau. Und du hast die E-Mail-Adresse von dir auch angegeben, nicht, dass, wenn Fragen oder so weiter sind, können Sie sich gerne natürlich an die Malis wenden oder an mich auch, vor allem dann, wenn Sie zu einer Sprechstunde kommen wollen oder eine Frage haben, die habe ich immer, magst du noch was sagen? Ja? Die habe ich immer von Dienstag 9.15 Uhr bis 11 Uhr.
Ja, ich wollte nur sagen, dass die Vorlesung auch immer Audio aufgezeichnet wird und ziemlich bald dann hochgeladen wird nach der jeweiligen Einheit. Also falls ihr nicht teilnehmen könnt, könnt ihr auch einfach danach hören.
Genau. Gut, danke. Da möchte ich aber, da ich ja gleichzeitig auch mein zweites Forschungsgebiet vor allem das Verhältnis von Kunst und Philosophie ist, freue ich mich natürlich, wenn es eine Art Live Performance auch gibt und ich hier nicht nur vor leerem
Publikum stehe und sie sich dann das alles nur online anhören. Es gibt nämlich auch die Möglichkeit, hier jederzeit, wenn Sie natürlich möchten, zu unterbrechen und Fragen zu stellen. Und das hat schon Platon gesagt, dass das der große Vorteil des Dialogs und des Gesprächs ist, dass Sie mich unterbrechen können und dass Sie die Fähigkeit haben, direkt hier an dieser Stelle den Gang der Vorlesungen mit zu kreieren, indem Sie mich zum Beispiel ganz bestimmte Fragen oder auf ganz bestimmte Dummheiten aufmerksam machen. Ja. Und sonst bin ich hier verloren, ja, alleine und bleibe auf meinen Dummheiten sitzen. Also in dem Sinne sind Sie recht herzlich eingeladen, auch live zu kommen. Ich finde es einfach auch schöner. Ja. Vielleicht bin ich auch schon von einer anderen Generation oder noch, aber ich finde es schön, wenn wir uns auch in gewisser Weise noch in die Augen schauen können, während der Vorlesung. Gut, das wäre, also danke Malis, ich glaube, das ist klar, es kennen sich hier inzwischen alle aus, Moodle und Literatur etc. Dann finden Sie auf Moodle auch das Semesterblatt und die PowerPoint-Folien. Also auf dem Semesterblatt, das habe ich hier auch auf eine PowerPoint aufgeteilt, da finden Sie immer hier erste Lehranfangsche Einleitung und ab der nächsten Why Tantra in Practice Einleitung oder Lektüre Müller Ortega Seite 1 bis 10 und Stanzas on Vibration Seite 73 bis 80. Es handelt sich hier ja um eine Vorlesung mit Lektüreeinheit. Das heißt, Sie kriegen ja so wahnsinnig viele ECTS-Punkte, wenn Sie hier sind und die Prüfung ablegen. Und das heißt, dieser Arbeitsaufwand ist ja auch einer Lektüre gebunden. Und das heißt, die Einleitung habe ich Ihnen schon gesagt. Die Einleitung ist hier Princeton Press White. Und dann werden uns vor allem zwei andere Bücher beschäftigen. Das eine ist hier The Triadic Heart of Shiva von Müller Ortega. Das ist ein Buch, das ich als Grundlage auch für das letzte Semester, ich weiß nicht, wer war letztes Semester in der Tantrismus-Seminar? Ja, gut. Das heißt, da hatten wir das zur Grundlage und das heißt, das gibt Ihnen so eine Art, ich habe vor allem jene Kapitel genommen, die Sie lesen sollten, die Ihnen einen Einblick überhaupt in die historische Situation und in die wichtigsten Autoren, die es gibt innerhalb dieser Tradition, dass Sie in gewisser Weise hier eine Art nochmal über weit hinaus eine Art historischen Einblick in die Geschichte des Tantrismus bekommen, wobei es hier aber dann auch stark wirklich um einen Denker geht, eben um vielleicht die zentrale Figur in dieser Tradition, Abhinavagupta, der im 10. Jahrhundert dann gelebt hat. Und Sie bekommen hier einen Einblick vor allem auch in diesen zentralen Meister des Tantrismus. Und dazu aber habe ich jetzt bei der Vorlesung auch das Stanzas on Vibration. Das ist eine Übersetzung von einem führenden Scholar in diesem Bereich. Und zwar sind das Übersetzungen von einigen zentralen Texten, die vom Shiva Sutra aufbauen, also sozusagen jede Tradition hat eine Schrift, die mehr oder weniger den Kern ihrer Philosophie in kurzen Leitsätzen zusammenfasst. Und so ein kurzer Leitsatz heißt im Sanskrit Sutra, ein Leitfaden, Faden wirklich. Und das heißt, sie haben ein Shiva-Sutra, es gibt ein Yoga-Sutra, es gibt für jede ein Brahman-Sutra und so weiter und so fort. Das heißt, jede große Tradition und Schule hat meistens ein Grundwerk, das heißt dann eben Brahma Sutra, Shiva Sutra, Patanjali, Yoga Sutra und so weiter. Das heißt, das Sutra ist so etwas wie der Versuch, die Lehre auf wenige Merksätze zu brechen. Ja? So eine Art wie Essenz oder Formelsam. Und wir haben schon gesagt, für den Tantrismus ist die Shiva-Tradition die maßgebliche Tradition. Wenn ich den Titel von hier aufnehme, The Triadic Heart of Shiva, dann sozusagen das dreifältige Herz, könnten wir fast christliche, das dreigliedrige Herz von Shiva. Das ist mehr oder weniger eine zentrale Figur dieser Philosophien, und zwar darum, wenn wir jetzt haben das Wort Shiva und Herz, dann dürfen Sie dabei nicht einfach nur aus unserem kulturellen Kontext her, auch wenn das ein Gott ist, sozusagen denken, als wäre Shiva irgendetwas, was hinter der Welt, über der Welt, als irgendeine Art transzendente Gottheit existieren würde. Wenn wir mit solchen Transzendenzvorstellungen an die indische Philosophie, ja sogar an die indische Religion herangehen, dann verfehlen wir alles. In der indischen, wie ich das mit Deleuze sagen würde, und mit Spinoza, die indische Philosophie ist per se, auch wenn sie die Unterscheidung zwischen Immanenz und Transzendenz kennt, eine immanenzphilosophische Tradition. Und das heißt, sie begegnen dem Shiva nirgendwo anders als in ihrem Selbst. Ja, die letzte Erkenntnis aller tantrischen Philosophien läuft darauf hinaus, dass, wenn sie sagen, the heart of Shiva, nichts anderes gemeint ist als das innerste Wesen ihrer selbst. Viele Schriften tantrischen beginnen daher mit dem Satz Shiva, das heißt mein tiefstes Selbst. Ja? Also Sie dürfen, selbst wenn Sie das Shiva theologisch jetzt als Gott bezeichnen, dürfen Sie das Wort weder Theologie, Religion noch Gott wirklich im westlichen Sinne denken, denn das ist keine Art von Ihnen abgesonderte Identität, sondern das, was die indische Religion auch mit Gott bezeichnet, vor allem Shivaismus und andere Traditionen, die sogenannten non-dualen Traditionen der Religion, das Wort Gott bezeichnet nie in diesen Traditionen etwas anderes als der tiefste Grund ihrer selbst. Selbst die Vedantis haben dieselbe Lehre. Dort werden sie mit anderen Worten gebraucht. Weiß das jemand, welche sind die beiden Worte, mit denen diese Identität von mir selbst mit dem Kosmos in der vedantischen Philosophie ausgedrückt wird? Sind wahrscheinlich die bekannteren. Das ist Brahman und Atman. Ich weiß nicht, ob Sie diese Worte, inwiefern Sie diese Worte kennen, aber selbst die vedantische, also die ganz klassische orthodoxe indische Philosophie, läuft im Letzten darauf hinauf, dass erkannt wird, dass das innerste Wesen des Kosmos gleichzeitig das innerste Wesen ihrer selbst ist. Also dass es sich hier, diese Erkenntnis, sagt der Vedanti, ist der Moment der Befreiung. Ja, also in dem diese Nicht-Dualität von Selbst und Welt erfahren wird. Und auch die Shamkhya-Philosophie, die sogar eine dualistische Tradition ist, läuft auf genau diesen Gedanken hinaus, sozusagen, diese Nicht-Dualität zu finden. Und das müssen Sie immer, selbst wenn Sie das Wort Shiva hören, dann meint Shiva zwar den Gott, aber er meint nur den Gott, weil Sie nicht fähig sind, dieses innerste Selbst, das Sie sind, schon zu erkennen. Ja? Das heißt, das wird nur darum als Gott oder Theologie bezeichnet, weil es einen Zustand meint, der de facto sie selbst transzendiert, im Prinzip aber ihnen immanent ist. Ja? De facto gibt es etwas, was im Wege steht, dass sie das erkennen, ja? Vor allem unsere Ignoranz. Ja? die steht uns im Weg, das zu erkennen. Aber im Prinzip, wie wir im Deutschen sagen würden, im Prinzipium, en arche, im Grunde, wie die Griechen sagen würden, im Grunde sind das sie selbst. Ja? Und das heißt, das ist immer das Seltsame der indischen auch Religiosität, dass wenn sie einen Gott anbieten, für jeden Inder eigentlich klar ist, dass er nur einen innersten Aspekt seiner selbst anbetet. Ja? Das mag, und das ist ja auch ein Grund, das war immer der Grund, warum die indische Philosophie und auch die indische Religiosität von den christlichen Missionaren so stark abgelehnt wurde. Denn wurde die christliche Tradition hat immer auf der Differenz zwischen Gott und Mensch insistiert und hatte daher ja auch das große theologische Problem, wie in Christus selbst Gott und Mensch mehr oder weniger zusammenfällt. Ja. Und da gibt es tausende von Bibliotheken, die versucht haben, dieses Problem über die letzten 2000 Jahre zu lösen. Ja. Und in der Philosophie, man denke nur an Hegel, ja, welche grandiosen Versuche es in der Philosophie und nicht in der Religion, Theologie gegeben hat in Europa, diese Probleme zwischen, wo ist die Differenz eigentlich, oder was heißt es, Gott ist Mensch geworden und hat unter uns gewohnt und so weiter. Also wie kann man solche Sätze theologisch auslegen? Im Indischen ist das, sage ich mal, relativ naiv, auch im Glauben heute noch von Leuten, dass dieser immanenzphilosophische Ansatz sagt, was immer ich religiös mache, ist die Anbetung eines höheren Aspekts meiner selbst. Aber es wird nicht so sehr gedacht, als würde ich hier ein fremdes, anderes Wesen anbeten. Das ist sicher einer der größten kulturellen Differenzen, wenn wir uns solchen Texten nähern. Und das heißt, ich werde dann das Stanzas on Vibration, das ist eben eine Übersetzung von Stanzas, die aus den Kommentaren zu diesem Shiva Sutra entstanden ist. Ja, es ist eine Art Kommentar zum Shiva Sutra und da werde ich dann direkt Ihnen diesen Text, werde ich chronologisch auch durchgehen, relativ bald und vielleicht dann wieder ein paar historische, eine Stunde oder sowas Historisches einzulegen, weil es mir eben hier in dieser Vorlesung ganz stark geht, um Ihnen zu zeigen, wie fast in der Scholastik in Europa hier akribisch argumentativ vorgegangen wird in diesen Texten und welche Themen und welche philosophischen Themen hier in diesen Texten zur Sprache kommen. Also ich würde Ihnen gerne diesmal in der Vorlesung wirklich anhand der Auslegung und Interpretation einiger Originaltexte die Fragestellungen und Problemstellungen des Tantrismus näher bringen wollen. Ja, das ist die Hauptabsicht. Also das sind auch die, in diesem Buch habe ich vor allem, ich glaube Seite 73 bis 137, geht die eine Übersetzung von einem wichtigen Teil dieser Schrift. Das würde ich gerne, dass Sie das lesen im Laufe des Semesters. Das sind circa also 70 und dann habe ich vorne also 80 Seiten circa von diesem Buch und dann glaube ich 101 Seiten von diesem Buch und 10 Seiten von dem. Also Sie kommen auf eine Lektüre von circa 190 Seiten. Ja, im ganzen Semester. Und das ist, Sie dürfen aber gerne mehr lesen. Aber diese Seiten sind dann das, was die Mallis auch gesagt hat, das ist prüfungsrelevante Literatur. Das heißt, diese Texte erwarte ich bei der Prüfung, dass die alle gelesen haben. Und dann ist es natürlich so, dass wenn Sie die Vorlesungen dabei sind, in denen ich genau diese Texte behandeln werde, das sollten Sie dann, Sie kriegen dann auch Folien noch, also einige Folien, PowerPoint-Folien und eben die Audiomitschnitte auch der Vorlesung, falls Sie wirklich einmal krank sein sollten und nicht kommen können, haben Sie immer noch die Gelegenheit, sich das anzuhören. Das heißt, Sie haben dann mit diesen, normalerweise würde ich sagen, sind Sie danach so vorbereitet, natürlich dann auch noch durch die zwei Tutorien von Amalie, sind Sie so vorbereitet, dass Sie eigentlich die Prüfung ohne großen Aufwand dann machen können, wenn Sie während dem Semester wirklich die Sachen machen und dabei sind. Gibt es, es ist natürlich so wie bei jeder Vorlesung, dass 4 Prüfungstermine angeboten werden. Der eine Prüfungstermin findet, den müssen wir noch ausmachen, mal ist dann die Prüfungstermine anfragen. Also der erste Prüfungstermin wird immer am Ende des Semesters gleich sein, Ende Juni oder ganz am Anfang vom Juli. Dann ist ein zweiter Prüfungstermin in der ersten Woche des nächsten Semesters, ein dritter Prüfungstermin dann im Dezember, erste Dezemberhälfte, weil Mitte Dezember bin ich wieder für 3 Monate in Indien, in unserem Forschungszentrum in Südindien. Und dann ist es so, dass es noch einen Termin gibt in Ende Jänner. Ja? Das heißt, Sie haben 4 Prüfungstermine. Wie immer sage ich an der Stelle, jetzt bin ich, glaube ich, bald 25 Jahre im Unterrichten an dieser Uni. Das heißt, ich kann Ihnen wirklich aus Erfahrung sagen, versuchen Sie die Prüfung möglichst gleich beim ersten Prüfungstermin zu machen. Ja? Weil ich hoffe doch, dass durch das die wöchentliche Treffen hier Sie mit der Zeit im Laufe des, der nächsten 2-3 Monate in dieses Thema hinein sich denken und daher am Ende des Semesters Sie mehr oder weniger noch aufgeladen sind mit den Fragestellungen und Problemen von diesem Thema. Das heißt, ich würde Ihnen wirklich sehr empfehlen, gleich den ersten Prüfungstermin zu nehmen, weil es immer problematisch wird, je länger Sie es herausschieben, ist es umso mehr Aufwand. Und wir wissen das von vielen Dienstbesprechungen, anscheinend ist eines der großen Probleme von den Studierenden, das Hauptproblem, wurde uns gesagt, von den Studentinnen, dass am Schluss in dem Sommersemester die vielen Schreiben der Arbeiten und der Prüfungen plötzlich beginnt zu kulminieren. Und daher sage ich es ganz für Sie auch als Ratschlag, je mehr Sie da möglichst früh erledigen, umso weniger kommen Sie dann in den Stau im Laufe oder am Ende des Semesters oder sogar am Beginn des nächsten Semesters. Also in diesem Sinne würde ich das empfehlen. Genau, das wäre so viel zur... Genau, das wären die Prüfungstermine. Mindestanforderungen und Beurteilungsmaßstab, das finden Sie auf dem Semesterblatt und finden Sie auf Moodle. Das heißt, das ist ganz normal. Ich stelle normalerweise immer 4 Fragen mit 4 Hauptfragen zu 4 Themen, die wir behandelt haben, mit 2-3 Unterfragen. Gibt normalerweise ca. 40 Punkte, wenn man alles richtig beantwortet und wenn man eben 50% davon hat. Weniger als 5, bis zu 50 ist es 5 und nach diesem Schlüssel werde ich dann diese Punkte beurteilen. Ja. Also üblicherweise, meistens sind es 40 Punkte, die ich vergebe, wenn man alles richtig beantwortet und dann wird das nach der Punkteanzahl, nach diesem Schlüssel vergeben. Gibt es dazu von Ihnen noch irgendeine Frage, wie Sie zu Ihrem Zeugnis kommen?
Gibt es dieses Semester die Möglichkeit, so ein Protokoll zu schreiben?
Ja, wenn wir illegal sind, gern. Aber ich wurde zu Recht... Es wurde mir gesagt, dass was ich sehr schade finde, und das war noch ein Punkt, den ich ansprechen, weil in Frankreich zum Beispiel ist das ganz üblich. In Frankreich ist es üblich, dass jede Vorlesung am Beginn mit einem Protokoll über die letzte Vorlesung beginnt. macht meiner Meinung nach auch sehr viel Sinn. Und weil wir alle, sowohl durch, wenn jemand das macht, dann sind wir alle wieder dort gelandet, wo wir das letzte Mal waren, und wir haben einen kurzen Überblick über das, was die letzte Stunde gemacht. Ich wurde aufmerksam gemacht, dass nach den neuen studienrechtlichen Bedingungen das nicht erlaubt ist und ich nicht mehr oder weniger von Ihnen verlangen kann, dass Sie einen Teil oder dass einige die Note bekommen, wenn Sie ein Protokoll machen. Das heißt, ich wurde ja ausdrücklich darauf gebeten, höflich, das nicht mehr zu machen im Sinne von Benotung. Das heißt, ich kann Ihnen darauf keine Note geben, aber wenn jemand gerne bereit ist, ein Protokoll über eine Stunde zu machen, ohne eine Note zu bekommen, jetzt wird es hardcore, dann freut es mich natürlich. Ja. Wenn sich niemand meldet, dann werde ich das immer am Beginn der Stunde kurz machen und werde einfach nochmal die wichtigsten Punkte von der letzten Stunde wiederholen. Aber natürlich wäre es schön, und natürlich ist das für Sie eine wunderbare Vorbereitung von der Prüfung, wenn Sie das auf sich nehmen. Aber ich kann es und will es daher nicht mehr verlangen, ja, weil ich offiziell gebeten wurde, dass ich keine Benotung dafür habe. Und natürlich ohne Benotung können Sie das machen. Also wenn sich jemand immer am Ende der Stunde oder am Beginn der Stunde melden möchte, okay, ich mache ein Protokoll von dieser Stunde, sind Sie damit herzlich eingeladen. Ja. Okay, gibt es sonst noch eine Frage? Sie sind alle klar, wie Sie zum Zeugnis kommen. Ja, dann würde ich sagen, jetzt lohnt es sich nicht mehr groß anzufangen. Wir sehen uns dann nächste Woche hier mit wahrscheinlich nochmal so eine Art einführende Überblicks, einige Daten, die ich Ihnen gebe. Aber so wie ich mich kenne, werde ich dann versuchen, möglichst bald auch zu einer Textlektüre zu kommen. Danke.